HR Info. Engel fragt.
Mit Simon Vogt. Wer in der Nähe einer Moschee wohnt, hat bestimmt schon mal diesen Sound gehört. Wenn der Muezzin laut ruft, heißt das für die einen, es ist wieder Zeit zum Gebet. Die anderen denken sich, oh Gott, bitte nicht. Aber warum eigentlich? Warum die hitzige Debatte um den Muezzinruf? Schließlich läuten Kirchenglocken doch auch. Oder mache ich es mir damit zu einfach? Dem will ich heute nachgehen. Für Engel fragt.
Ja, so laut ist es jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Egal wie man dazu steht, die Debatte um den muslimischen Gebetsruf kocht immer wieder hoch. 2020 im mittelhessischen Haiger zum Beispiel, da haben Rechtsextreme zu einem Aufmarsch aufgerufen gegen einen geplanten Muezzinruf. 2021 kündigte Köln an, den islamischen Gebetsruf generell zu erlauben. Das sorgt für erhitzte Diskussionen.
Sind wir tolerant bis zur Selbstaufgabe?
Vehemente Kritik kommt, und das finde ich interessant, auch von Menschen mit islamischem Hintergrund. Was steckt dahinter? Um mir das näher anzuschauen, bin ich jetzt in Raunheim. Denn hier dürfen Moscheen bereits seit Ende 2021 zum Gebet rufen. Ich bin verabredet mit einem Imam und einem Gemeindemitglied. Fatih Güle ist Mitglied der Moschee, die sich Türkischer Bildungs- und Kulturverein nennt. Er kommt regelmäßig zum Beten hierher. Mohammed Baykal ist einer der drei Vorbeter, also einer von denen, die freitags über Lautsprecher zum Gebet rufen.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Es ist kurz vor dem Gebet, also haben die beiden erst einmal Wichtigeres zu tun. Ich muss mit meinen Fragen bis nach ihrem Gebet warten. Drin. Ich bin übrigens das erste Mal in einer Moschee.
Ich hatte so ein Gefühl, dass ich da drin nichts sagen darf. Deswegen bin ich jetzt mal kurz rausgegangen. Und die haben jetzt gerade das Gebet gemacht und sind noch dabei. Und den Muezzinruf haben wir auch gehört. Und mich würde natürlich interessieren, was wurde da gesprochen? Warum muss es über Lautsprecher sein? Und wie fühlt es sich jetzt an, wenn sie es können, über Lautsprecher?
Wir können uns auch gerne setzen.
Ich bin also keiner Konfession angehörig. Ich bin sehr, Religionsunterricht habe ich einigermaßen in der Schule so mitnehmen können, was ging so, aber nur damit ich eine gute Note bekommen habe. Also ich hol mich mal kurz bitte ins Boot oder holen Sie mich ins Boot. Können wir uns duzen?
Vielleicht? Ja, klar.
Ja? Was wird gesagt beim Muezzinruf?
Egal in welchem Land Sie gehen, da wird der Gebetsruf auf Arabisch gesprochen oder gerufen. Das fängt an mit Allah ist der Größte, dann kommt zum Gebet und kommt zur Erleichterung und dann auch am Ende wieder Allah ist der Größte und dann noch, es gibt keinen Gott außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass der Prophet sein Diener ist und sein Prophet ist.
Warum ist es wichtig über Lautsprecher?
Das gehört einfach für mich ein Schritt zur Religionsfreiheit, dass ich das machen darf, machen kann. Für mich war das als nächster Schritt, ne, sozusagen. Und hat bei mir sozusagen gesagt, wow, okay, ich bin jetzt doch angekommen und werde akzeptiert, ja, und habe mich dann noch mehr verbunden gefühlt, insbesondere meiner Stadt gegenüber, noch mehr verbunden gefühlt als sonst. Das ist auch eine Erinnerung für mich. Wenn ich das von außen höre, erinnert mich das nochmal an meine Pflichten als guter Muslim und fühle mich dabei sehr wohl, wenn ich das höre. Es erfüllt mich so mit Freude, wenn ich das hören kann.
Braucht es da diese laute Beschallung oder könnte man sich nicht einfach einen Wecker stellen oder eine App auf dem Handy machen, dass quasi der Ruf einen auch daran erinnert?
Es geht ja nicht nur darum, dass man erinnert wird. Das ist ja, wie du gesagt hast, eine Symbolkraft, aber es ist auch sozusagen das Recht auf sozusagen auf vollständige Religionsfreiheit, weil der Gebetsruf ist ein wichtiger Teil meiner Religion, ja, und dass ich meine Religion frei leben kann. Und das ist ein Bestandteil meiner Religion.
Aber die Religion könntest du doch theoretisch auch frei leben, indem du den Gebetsruf für dich machst. Dafür brauchst du ja zwingend nicht den Lautsprecher.
So wie das Kirchenläuten sozusagen der Kirche undenkbar ist, dass eine Kirche ohne Kirchenläuten kann man sich ja gar nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, ganz ehrlich. Und so gehört auch der Gebetsruf zu einer Moschee. Es ist einfach ein Teil, das dazugehört. Und für mich ist es ein letzter Puzzleteil oder einer von den wichtigen Puzzleteilen, die jetzt seinen richtigen Platz gefunden haben.
Und dann kommt immer wieder das Argument, naja, der Muezzinruf hat ja auch eine inhaltliche Botschaft. Und du hast gerade eben gesagt, Allah ist der Größte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und da stören sich zum Teil Leute dran. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ja, ich kann es nachvollziehen. Das ist Teil meiner Religion, dass ich das aufrufe und das mache ich auch. Mhm. Ob er das akzeptiert oder nicht, er muss es nicht akzeptieren. Mhm. Er kann sagen, nee, das sehe ich nicht so. Das respektiere ich. Das ist alles für mich überhaupt kein Thema. Ja? Mhm. Ich zwinge ja auch niemanden, das zu akzeptieren oder das entsprechend anzunehmen. Der Gebetsruf hier in Rauenheim war eine Ausnahmesituation, ist sogar 14 Monate erfolgt nach Corona und das hat niemand gehört. Mhm. Oder es hat war niemand bewusst, nachdem wir das sozusagen quasi offiziell gemacht haben oder einen Antrag gestellt haben, auf einmal hat man den Gebetsruf gehört. Wir haben an der Lautstärke nichts geändert.
Würdet ihr euch wünschen, dass der Muezzinruf auch 5-mal am Tag, ganze Woche lang quasi über Lautsprecher Bescheid werden darf?
Ich meine, das wäre natürlich das Optimum für uns. Ne? Das wäre super, ne? Wenn das geht. Aber auch da sehen wir es so, dass wir natürlich in der Gesellschaft hier auch nicht unbedingt was anregen wollen, was dann vielleicht nicht akzeptiert wird oder zu irgendwie heftigen Diskussionen führt, sozusagen eine Kippwirkung dann verursacht und nicht das bewirkt, was es eigentlich soll, dann ist das natürlich für uns auch nicht zielführend. Das wollen wir auch nicht. Mhm. Ich denke, mit dem, wie es jetzt gerade ist, ist es genau richtig. Ja? Wie es dann in den nächsten 60 Jahren aussieht, das wissen wir nicht. Dann ist vielleicht die Gesellschaft so weit und dann sagen wir, ja, dann ist es doch anders. Ja? Das wird sich zeigen.
Das wird sich zeigen.
Genau.
Ich danke euch vielmals für eure Zeit und dass ich auch Teil des Ganzen sein durfte. Und ich bin jetzt auch mal sehr gespannt tatsächlich, wie die Rauenheimer das so wahrnehmen.
Etwa 5.000 Christen werden in Rauenheim gezählt, dagegen aber 6.000 Muslime. Der erste Anwohner, den ich treffe, gehört nicht dazu. Er kam mir einfach mit seinem Kaffee gerade entgegen.
Kriegst du das mit?
Also, wenn man jetzt dran vorbeiläuft, kriegt man es mit. Ansonsten jetzt hier im Wohngebiet gar nicht.
Gar nicht. Und wie findest du es an sich?
Gut.
Das ist okay, findest du?
Ja, finde ich gut.
Warum?
Ich denke mal, das ist eine Sache, die von den Leuten gewünscht ist. Mhm. Und daher halt, solange es niemanden stört, grundsätzlich eine gute Sache ist.
Wie siehst du es?
Ich würde sagen, wenn ich eine Kirche neben meinem Haus hätte, würde ich umziehen.
Mhm.
Das würde ich genauso machen bei, wie hieß das Ding?
Muezzinruf.
Genau. Mhm. Würde ich genauso umziehen, weil ich will einfach meine Ruhe haben.
Okay.
Das hat nichts mit Religion zu tun. Man muss halt gucken, dass man, sage ich mal, die Religion und ich sag mal, die sich daneben benehmen, so ein bisschen auseinanderhält.
Mhm.
Weißt du, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit, gerade auch bei der älteren Generation. Ich glaube, wir hier, die irgendwie in Rauenheim aufgewachsen sind oder so, sind aufgewachsen mit Christen, mit Muslimen, mit Orthodox, mit was weiß ich, welche Religionen. Und für uns war das nie ein Thema.
Andere Anwohner wollen sich überhaupt nicht dazu äußern.
Möchten Sie gar nicht quasi bei uns auftauchen? Dürfte ich euch was fragen?
Eher nicht so.
Ne? Eher nicht so? Okay. Okay, kein Problem.
Ob Sie Ängste haben oder es Ihnen gleichgültig ist? Was auch noch hinzukommt, über Rauenheim fliegen ja regelmäßig Flugzeuge. Ob da ein Muezzinruf noch stört? Apropos Lärm. Beim Muezzinruf messe ich etwa 70 Dezibel. Das 18-Uhr-Geläut dagegen ist um 10 Dezibel lauter. Was jetzt natürlich ganz wichtig zu wissen ist, wie ist überhaupt die Rechtslage? Rechtlich ist die Sache eigentlich eindeutig. Artikel 4 Absatz 2 im Grundgesetz garantiert die freie Religionsausübung. Was für das Glockengeläut gilt, gilt auch für den Gebetsruf. Aber in der Praxis herrscht ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen.
Das erste Mal erschallte der Gebetsruf über Lautsprecher 1985 in Düren, nach langem Rechtsstreit.
Denn auch religiöse Beschallungen müssen zumutbar bleiben, dürfen keine gesundheitsschädigenden Wirkungen haben, sagt das Immissionsschutzgesetz. Und dabei ist auch entscheidend, wo die Moschee steht. Ob in der Pampa, im Gewerbegebiet oder Zentrum. So können Regelungen unterschiedlich ausfallen. Das Kölner Modellprojekt will den Moscheen den Muezzinruf generell erlauben. Einmal in der Woche.
Freitags in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr. Maximal für 5 Minuten. Voraussetzung, die Moscheen müssen es in der Nachbarschaft ankündigen und mit dem Antrag einen Zuständigen benennen, der für Fragen und Beschwerden zuständig ist.
Nach 2 Jahren soll Bilanz gezogen werden. Deutschlandweit gibt es etwa 9.000 Moscheen, aber nur wenige, bei denen der Muezzinruf über Lautsprecher erklingt, auch weil die Gemeinden nicht viel Aufhebens wollen. Laut einer repräsentativen Umfrage sind 2/3 der Deutschen gegen den Muezzinruf. Auch Fatma Keser ist gegen den Muezzinruf. Sie ist politisch links, engagiert sich für die Belange von Migranten und Migrantinnen. Warum ist jemand, der für Gleichberechtigung ist, gegen den Muezzinruf?
Jetzt sind wir in Offenbach und die Vielfalt ist überall spürbar und auch sichtbar. Was ist das Problem, dass es nicht auch hörbar ist?
Es ist ja schon hörbar, wie du gesagt hast. Also wir laufen hier rum, wir hören eigentlich viele verschiedene Sprachen. Ich glaube, in Offenbach sprechen wir hier 150 Sprachen etwa. Und es ist hörbar. Ich weiß nicht, wieso die Frage immer nur religiös gestellt wird. Also warum muss diese Frage über einen religiösen Muezzinruf oder über Glocken geklärt werden? Warum nicht darüber, wie die Stadt schon zu sehen ist?
Und wie sie klingt.
Wie sie klingt, genau. Okay.
Aber der Muezzinruf ist ja Teil einer Religion. Wir haben Religionsfreiheit. Wo ist das Problem, quasi den 5 Minuten an einem Tag der Woche auch hörbar zu machen?
Die Religionsfreiheit gilt auch in ihrer negativen Auslegung, die negative Religionsfreiheit. Und die betrifft vor allem säkular lebende Menschen, Atheistinnen. Und im Fall des Muezzinrufs ist mir ein wichtiges Anliegen, auch darauf aufmerksam zu machen, dass es sehr traumatisierend auf Menschen wirken kann. Wir haben hier Leute, die sind aus Afghanistan vor der Taliban geflohen. Wir haben hier Leute, die sind aus Syrien vor dem IS geflohen. Warum zwingt man denen diese Laute wieder auf?
Was macht der Muezzinruf mit dir?
Was macht der Muezzinruf mit mir? Ich kann den Muezzinruf, glaube ich, nicht als einfach nur Ton mir anhören. Für mich hat er eine krasse Symbolkraft.
Okay.
Und diese Symbolkraft, die will ich nicht überall hören.
Da geht es also gar nicht um den Lärm?
Nee, mir geht es nicht um den Lärm, aber über den können wir auch mal sprechen, tatsächlich. Also wir leben echt einfach in einer Generation, in der es also eigentlich nur noch ein geringer Teil an Menschen religiös leben. Mhm. Und trotzdem hören wir in jedem Viertel, jedes Wohnhaus bebt, wenn die Glocken läuten. Warum will man jetzt noch einen Muezzinruf? Warum nicht?
An die Bauherren appellieren quasi, das vielleicht ein bisschen sicherer zu machen, diese Gebäude.
Ja, aber ich weiß, wenn man spaziert.
Also ich weiß, du meinst. Aber dann verstehe ich richtig, dass du auch dafür bist, dass auch das Glockengeläut eigentlich aus dem öffentlichen Raum verschwinden soll.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir müssen eigentlich, also ich verstehe diese Idee nicht, Vielfalt über Religionen darzustellen. Warum? Also Religionen schaffen es eher, Vielfalt zu killen. Und wir wollen ja eigentlich eine vielfältige Gesellschaft repräsentieren. Ich glaube, Frau Reker in Köln, ich glaube, der Oberbürgermeister in Raunheim, die wollen ja nicht Religiosität stärken. Die wollen ja in erster Linie die Vielfalt darstellen, die in ihren Städten einfach existiert.
Aber sind verschiedene Religionen nicht auch ein Teil von Vielfalt?
Naja, aber stellen wir verschiedene Religionen dar? Wir stellen ja eigentlich 3, 4 Religionen da. Und man muss ja auch an die Kraft der Glocken oder an das Symbol der Glocken oder an das Symbol des Muezzinrufs sich mal vor Augen führen. Es geht da ja nicht darum, dass Religiosität dargestellt wird, sondern Leute daran zu erinnern, dass sie in die Kirche gehören oder dass sie in die Moschee gehören.
Von Offenbach fahre ich nach Köln. In die Stadt, die den Muezzinruf generell erlaubt hat. Wir erinnern uns, einmal die Woche für 5 Minuten. Ich frage mich, was daran so schlimm sein soll. Könnte man ja auch kurz weghören, oder? Ich spreche jetzt mit Vertretern einer Gruppe von vorwiegend Frauen, die sich heftig gegen das Kölner Modellprojekt ausgesprochen haben. Ich treffe sie dort, wo sie vor einiger Zeit dagegen demonstriert haben. Vor der DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld.
Ich fahre mit der Tür ins Haus. Warum habt ihr was dagegen, dass der Muezzin laut zum Gebet ist?
Also ich komme aus dem Iran und wir haben sehr schlechte Erinnerungen. Mit Allahu Akbar haben im Iran meinen Mann hingerichtet. Und ich möchte, dass die Gesellschaft mich auch sieht und genau versteht, wenn ich zu Hause bin und ich höre diese Allahu Akbar, dann psychisch gesehen, ich bin total unter Druck. Und ich habe wirklich gesagt, wenn diese Moschee jede Woche Freitag eine Muezzin ruft, sendet, ich muss von Köln gehen. Ich kann das nicht aushalten.
Jetzt war ich bei einer türkischen Bildungsverein in Raunheim und da hat mir unter anderem auch der Imam erzählt und auch ein Gemeindemitglied, dass dieser Gebetsruf für sie sehr viel Bedeutung hat. Also die verbinden nur Positives damit. Sehr viel Frieden, Vertrautheit, so. Sie haben ein Gefühl von Daheimsein, von Ankommen.
Wir haben hier ein Demo organisiert gegen Muazzinruf und ich habe jetzt Personenschutz. Ich habe Morddrohungen bekommen. Okay. Die Leute haben schon geschrieben, wir wissen, wo du wohnst. Und Polizei denkt, das ist sehr, sehr ernste Sache. Dieser Imam sollte auch das sehen.
Wie kam diese Drohung zu Ihnen?
Per Instagram.
Per Instagram?
Instagram, ja. Und Polizei.
Haben Sie da noch zufällig solche Meldungen oder haben Sie die alle gelöscht?
Das habe ich alle gelöscht, aber Polizei hat schon eine Kopie. Bekomme jeden Tag, du bist eine Hure, du bist schon in, Höhle landen und alles. Also dazu gehört auch Mord drauf.
Weil Sie sich dagegen ausgesprochen haben, dass hier der Muezzinruf gemacht wird. Krass, dass es so Idioten gibt und ich hoffe, dass es nur vereinzelte Idioten waren, die das gemacht haben, ist die Frage, kann man alle über einen Kamm scheren? Warum soll man dann 4,5 Millionen Muslime in Deutschland das Recht ansprechen, ihre Religion frei auszuüben?
4,5 Millionen Menschen, nicht Moslems. Wir kommen aus sogenannten islamischen Ländern, aber mehrere von uns, wir definieren uns nicht als Moslem, sondern als Mensch. Mehrere von diesen Menschen haben andere Religionen oder sind Atheist oder sind säkular und so weiter. Das heißt, wenn man sagt 4,5 Millionen Moslems, genau deswegen wird ihr auch akzeptiert, weil dieser politische Islam unterwegs ist und versucht uns einen Stempel geben, alle sind Moslem. Auf anderer Seite, ich sage noch einmal, Religion gehört Vergangenheit. Ich bin Atheist und ich glaube, Religion sollte natürlich, also die religiösen Menschen sollen schon Möglichkeit haben, ausüben, aber privat. Das ist meine Antwort.
Das gehört einfach nicht in den öffentlichen Raum, Ihrer Meinung nach.
Also die können schon einen Verein gründen und alles machen, aber nicht so, dass ich zu Hause sitze, genau die Leute, die dort sitzen und ich habe eine kranke Mensch zu Hause und jede Woche also ein Allahu Akbar.
Jetzt haben wir wirklich sehr starke Gegenpositionen, mit denen ich gesprochen habe bisher. Die sind erstmal sehr, sehr dankbar, dass es überhaupt anerkannt wurde, für 5 Minuten an einem Tag das zu machen. Und sie haben sich sehr, sehr vertraut und heimisch dadurch gefühlt. Wie vereint man diese Position?
Das ist überhaupt nicht so vereinbar. Ich bin Atheistin, habe was dagegen, möchte in einem säkularen Land in Freiheit leben. Natürlich lasse ich jedem anderen die Freiheit, seine Religion und seinen Glauben auszuüben für sich. Ich laufe auch nicht ständig durch die Gegend und schüttle die Leute.
Wir reden hier nicht über eine Musikrichtung, wo wir schön finden oder schlecht finden.
Es geht um die Botschaft, die Sie damit verbinden.
Und nicht Geschmackssache. Mhm. Ja, bitte nicht.
Nein, nein. Bitte aber nicht. Es ist ein Teil der Religionsausübung. Ja. Und wenn Moscheen gebaut werden dürfen, die Erlaubnis gibt es, ist quasi, was dazugehört, so wird argumentiert, auch der Muezzinruf. Und jetzt die Frage, gibt es nicht einen Mittelweg?
Sie können dann in der Moschee diese Muezzinruf praktisch so laut, wie Sie wollen, einfach starten. Ja, wir sind nicht dagegen, das gehört dazu, das gehört zum Islam. Aber der Punkt ist eigentlich, dass wir in diesem Land oder auch dann in Europa so freiheitliche Grundzüge haben. Und politisches Islam, egal von wo anfängt, hat konkrete Ziele, das Schritt erster Schritt, zweiter Schritt, also Schritt zu Schritt weiterzukommen in diesem gesellschaftlichen Leben hier. Und schließlich in 10 Jahren, in 20 Jahren, dann haben sie die Macht, um zu bestimmen über die Frauen, über die Andersdenkende und.
Es ist sehr interessant, weil tatsächlich Ihre Position komplett konträr ist zu der, die ich jetzt schon gemacht habe. Ja. Und ich habe wenig Kontakt zur Religion. Ich bin selber gehöre keiner Konfession an. Und ich habe das erste Mal an einem Gebet teilgenommen und ich fand es sehr schön. Und auch was mir gesagt wurde von dem Imam, von dem Gemeindemitglied, das war alles sehr, sehr friedvoll, sehr besonders.
Schöne Medaille von Islam haben Sie kennengelernt, das ist es.
Und deswegen sind Sie jetzt die Gegenseite und die Gegenposition und ich bin sehr stark irritiert.
Kann man Erfahrungen in muslimischen Ländern auf unser Zusammenleben übertragen? Und wie kann ich unterscheiden zwischen denen, die ihre Religion ausleben wollen und denjenigen, die eine politische Agenda haben? Vielleicht hilft mir ja Murat Kaiman weiter. Schließlich hat er lange Zeit für den großen DITIB-Verband gearbeitet, bis er sich mit ihnen überworfen hat.
Ich bin, muss ich offen gestanden sagen, maximal irritiert. Helfen Sie mir.
Ich habe Verständnis für beide Perspektiven. Wenn wir die letzten 20 Jahre Islamdebatte hier in unserer deutschen Gesellschaft nachvollziehen, dann wird mit dem Islam natürlich nicht sehr viel Positives assoziiert.
Jetzt habe ich auch gehört, unter anderem die Argumentation, dass die Zustimmung, dass der Muezzinruf laut ausgesprochen werden darf, nur ein weiterer Schritt ist, der quasi weitere Türen öffnet, damit der sogenannte politische Islam sich weiter verbreiten kann. Kann man denn alle Moscheen über einen Kamm scheren? Kann man das pauschalisieren? Und da kam mir mehr oder weniger schon die Antwort entgegen, ja.
Ich glaube, wenn es den normalen muslimischen Bürger betrifft, den Nachbarn, den Arbeitskollegen, Schulkameraden, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind, dann glaube ich, ist die politische Dimension keine, die das Zusammenleben beeinflussen sollte bei dieser Frage. Weil ich glaube, dass viele Muslime einfach nur in Frieden leben wollen mit ihrer Religion und auch in Achtung gegenüber anderen Menschen anderer Religionszugehörigkeit. Wenn es um organisierte Strukturen geht, kann ich diese Kritik oder diese Skepsis absolut nachvollziehen. Weil meiner Erfahrung nach gerade in den etablierten Organisationsstrukturen der Verbandsgruppierungen und Strukturen gibt es tatsächlich eine Einstellung dieser Gesellschaft gegenüber, die nicht davon ausgeht, dass das einheimische Organisationen sind, sondern eher ausländische Interessenvertretungen. Dass sie sagen, wir sind zwar Moscheegemeinden, aber unser eigentliches Ziel ist es, nationale ethnische Identitäten zu bewahren. Mhm. Und wir empfinden uns fremd gegenüber dieser Gesellschaft und möchten auch so bleiben. Und da kann man durchaus skeptisch sein, ob das Element des Gebetsrufes jetzt nicht ein weiterer Schritt hin zu Entfremdung und Isolation ist. Mhm. Es kommt also ganz stark darauf an, wie leben die organisierten Strukturen dieses Ritual? Als Öffnung gegenüber der Gesellschaft oder als weitere Isolation?
Um diesen Punkt vielleicht aufzugreifen, gäbe es die Möglichkeit, dass man die Verbände mehr in die Pflicht nimmt?
Ja, und auch kritischer im Handeln. Natürlich können wir Kulturbewahrungsvereine hier auch sozusagen unterhalten in Deutschland. Das erlaubt die Freiheit unserer Gesellschaft. Aber dann sind das nicht die Partner, mit denen wir einen Dialog führen über die Zukunft unserer Gesellschaft. Dann sind das kleine Enklaven, die ihre eigenen Interessen haben und die dann bitte schön auch in Ruhe gelassen werden von der Politik, solange sie sich rechtstreu verhalten. Sie sind dann aber keine Partner für Religionsunterricht oder für gesellschaftliche Debatten, die uns alle betreffen.
Und was folgt daraus für den Muezzinruf, der ja rechtlich umgesetzt werden darf unter gewissen Auflagen?
Da kommt es, glaube ich, darauf an, wie Muslime dieses Ritual jetzt umsetzen. Lassen sie die Gesellschaft es so empfinden, dass es sozusagen ein weiterer Spatenstich hin zu einer fremden Beeinflussung dieser Gesellschaft verstanden wird? Oder ist es ein weiterer Schritt hin zur Normalisierung, dass wir die Vielfalt, die wir hochhalten in unserer Verfassungsordnung und Gesellschaftsordnung, auch tatsächlich leben?
Wie können Sie diese Vielfalt und diese Toleranz, Offenheit der Gemeinde kommunizieren oder der Gesellschaft, was Sie gerade gesagt haben?
Ich glaube, da kommt es darauf an, wie sich die Gemeinde selbst versteht und selbst verortet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gemeinden, bevor sie den Gebetsruf praktizieren, die Nachbarschaft einladen und ihnen mal vortragen, welche unterschiedlichen Formen des Gebetsrufes es geben könnte. Und vielleicht sogar die Nachbarschaft mitentscheiden lassen, welcher Gebetsruf in ihrem Stadtviertel, in ihrer Moschee praktiziert wird. Und das ist, glaube ich, das ultimative Ziel, dass auch Nicht-Muslime in der Nachbarschaft die Moschee als ihre Moschee verstehen, so wie ich im Großwerden in Lübeck die Altstadtkirchen als meine Kirchen verstanden habe, als meine Heimat. Ja.
Ich muss sagen, das Gespräch mit Murat Kaiman hat ein bisschen mehr Klarheit in meine Verwirrtheit gebracht. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so hin und her gerissen. Der Islam ist das, was die Muslime aus ihm machen, nehme ich für mich mit. Klar, geht ja für jede Religion. Ich bin wieder in Raunheim und mit Lubna und Abdelmonaim verabredet. Die beiden sind Sprecher der Asadaka-Moschee. Sie ist die zweite, die hier den Gebetsruf öffentlich erschallen lassen darf. Von ihnen will ich wissen, wie haben sie die Stadtgesellschaft überzeugen können und welche Zugeständnisse haben sie gemacht? In der Moschee steht das Abendgebet an. Für das Gespräch gehen wir daher in einen anderen Raum. Wollen ja nicht die Betenden stören.
Erzählt mir mal bitte, ich bin wirklich sehr, sehr interessiert. Wie habt ihr es geschafft, die Raunheimer zu überzeugen? Ganz dreist gefragt, einfach liegt es daran, weil in Raunheim einfach die Mehrheit Muslime ist?
Nein. Man muss eine Sache auf jeden Fall immer berücksichtigen. Kritik gibt es immer. Jede Religionsangehörige muss mit Kritik leben können. Nicht jeder muss die gleiche Ansicht mit mir teilen, die ich habe. Somit respektiere ich auch diese Kritiker oder die Personen, die das kritisieren. Ich habe Verständnis, es ist was Neues. Man muss natürlich damit leben können. Da steckt viel Arbeit dahinter. Und das war dann natürlich ein langer Prozess, Stück für Stück. Wenn ich die Erfahrung oder eine gute Erfahrung mit einer gewissen Religionsansicht oder Kulturansicht oder Vielfältigkeit habe, dann bin ich natürlich offen für andere Kulturen, Gemeinden, Religionen. Das ist einfach nur eine Frage der Vielfältigkeit, die wir hier in Raunheim haben.
Wie erklärt ihr euch, dass das in Raunheim so verhältnismäßig entspannt quasi lief?
Dem Beschluss lag ja eine Prüfung zugrunde. Und in dieser Prüfung wurde eben geschaut, wie ist die Bevölkerungsstruktur der Stadt? Ist sie in der Lage, das zu akzeptieren und anzunehmen? Die Zahlen in Raunheim sprechen dafür, was natürlich nicht für jede Kommune Deutschlands zählt. Mhm. Das ist ja ganz klar. Aber das Bild der Stadtgesellschaft, zumindest gegenwärtig, hat eben verdeutlicht, dass die Akzeptanz gegeben ist.
Aber wurde da nur auf die Anzahl der Muslimen geguckt?
Worauf man geschaut hat, waren 15 Monate Praxis ohne eine einzige Beschwerde. Darauf hat man geachtet. Denn das, was durch den Beschluss dann realisiert worden ist, war im Prinzip, wie gesagt, nur die Akzeptanz der Stadtgesellschaft für etwas, was 15 Monate praktiziert worden ist. Und zum Stichtag der Stadtverordnetenversammlung hat man uns aus dem Rathaus auch noch mal wirklich bestätigt, es gab keine Beschwerde, es gab keinen Anruf bei der Polizei, keinen Brief. Es war nie Thema vorher, bis wir die soziale Medienpräsenz hatten und die mediale Aufmerksamkeit auf diese Thematik gekommen ist. Ich musste mir dann anhören, nein, ich möchte das nicht. Es stört mich in meinem Sein und in meiner negativen Religionsfreiheit. Und meine Frage war stets dieselbe. Hast du es bisher wahrgenommen? Und die Antwort war ununterbrochen nein. Daraufhin hat sich die Diskussion für mich erübrigt, weil es stört erst dann, wenn man es publik macht. Solange es funktioniert, war es nie Thema.
Was wäre eure Idee, wie man vielleicht diese Sorge oder Ängste, die manche Leute noch umtreibt, vielleicht abbauen kann?
Man sollte eine Religion nie als eine Gefahr sehen. Eine Religion verbindet, gibt Halt. Also die Gebote, die es im Christentum gibt, gibt es auch im Islam. Das sind die gleichen Gebote. Also es gibt wirklich kein Gebot, was ich in einer Kirche gehört habe, was bei uns nicht, und auch andersrum. Also wirklich, der Faden ist sehr dünn, was uns beiden trifft. Aber die Religion an sich, die Hauptaufgabe ist gute Manieren, gute Erziehung, guter Umgang mit Menschen. Wenn man das nicht hat, lebt man die Religion nicht. Das heißt, ich selber als Muslim befreie mich von anderen Muslimen, die im Namen des Islams Schandtaten tun. Ich toleriere genau sowas nicht.
Vielen Dank für eure Zeit und für euer Gespräch. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes und komplexes Thema und was die Gemüter leider immer noch viel zu sehr erhitzt. Und hoffen wir nur, dass das nicht in Zukunft sich so beibehält, sondern sich irgendwie ein bisschen abflacht.
Ist es okay, wenn der Muezzin laut zum Gebet ruft? Das war die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Und mir wurde klar, das ist nicht so sehr eine Frage des Lärms, sondern eher die Frage, wie viel Vielfalt sind wir als Gesellschaft bereit zuzulassen. Ich habe heute gelernt, dafür braucht es sehr viel Feingefühl und Geduld. Aber vor allem braucht es den Willen, auch die Gegenseite verstehen zu wollen. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, ist es okay, wenn der Muezzin laut zum Gebet ruft? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD Mediathek anschauen.